FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Stefanie Lutz auf gefahrvollen Wegen durchs Römische Reich. Durch einen besonderen Traum aufgerüttelt, begeben sich die beiden Freunde Faustus und Baldwin auf eine gefährliche Reise. Doch selbst im Zentrum des Römischen Reiches angelangt, sind sie ihres Lebens nicht sicher. Von einer wilden Meute durch die Gassen Roms gehetzt, werden sie gezwungen, sogar durch dunkle, unterirdische Gänge zu flüchten. Die Autorin Stefanie Lutz, geboren 1964 in Karlsruhe, lebt in Ottenbach am Fuße des Hohen Staufens. Nach dem Abitur begann sie ihr Studium der klassischen Archäologie in Heidelberg, das sie mit dem Magisterabschluss beendete. Die Liebe von Jesus erfüllt ihr Leben. Im September 2017 ist ihr erstes Buch, Frau Lutz, erschienen im Zeichen des Fisches im Manuela Kienzel Verlag. Vor kurzem kam jetzt der zweite Band heraus, auf gefahrvollen Wegen durchs Römische Reich, ebenfalls im Manuela Kienzel Verlag. Worum geht es denn darin?
Zuallererst, Herr Wolf, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, um heute wieder lesen zu dürfen. Und um Ihre Frage zu beantworten, es geht um weitere Abenteuer, die der Römer Faustus, der auch der Ich-Erzähler ist, und sein bester Freund, der Alemanne Baldwin, erleben. Zum einen im freien Germanien, wo auch das Dorf von Baldwin ist, dann aber auch im römischen Gamundia, heute Schwäbisch Gmünd, und zuletzt auch auf der gefährlichen Reise nach Rom und in der Hauptstadt selbst. Also eingebettet sind die ganzen Erlebnisse in das sogenannte Sechskaiserjahr 238 nach Christus, wo Bürgerkriege, politische Unruhen das Römische Reich erschüttert haben. Es ist keine Fortsetzung im Sinne von, man muss das erste Buch kennen, um das zweite zu verstehen. Beide Bücher sind in sich geschlossene Romane. Aber wir haben jetzt beim zweiten Buch einfach ein Wiedersehen mit bekannten Personen und eben die zwei Hauptpersonen, Faustus und Baldwin, sind die zwei Jungs, die eben diese Abenteuer erleben. Aber man muss das erste Buch nicht kennen.
Und für welches Alter sind die Bücher geeignet?
Also ich würde sagen zwischen 5 und 95. Also auch 100-Jährige dürfen es gerne lesen.
Mein Name ist Rüdiger Wolf und ich führe Sie durch die Sendung. Ich möchte auch dabei dieses Mal Publikum haben. Doch bitte mal bitten, dass das Publikum sich kurz bemerkbar macht. Und dann bekommen wir jetzt, so wie abgesprochen, einen längeren Leseabschnitt.
Das Kapitel, was ich lesen möchte als erstes, heißt Das Ting. Eines Mittags ritten drei Alamannenkrieger in unser Dorf hinein mit einer Botschaft an Arnulf, den Clanchef. Nach etwa einer Stunde verließen sie uns wieder. Baldwin, Armin, Berengar und ich bestürmten Arnulf mit neugierigen Fragen. »Was wollten die drei von dir, Vater?«, fragte Berengar. »Was ist los, Bruder? Du siehst nicht gerade glücklich aus«, fügte Armin hinzu. »Haben sie schlechte Nachrichten überbracht?«, setzte ich noch nach. »Erzähl es uns doch, Vater«, drängelte Baldwin hinterher. Arnulf blickte uns vier einen Moment lang schweigend an, bevor er schwer seufzend antwortete. »Meine Lieben, wir müssen auf ein gebotenes Ting gehen, die Versammlung der Alemannen. Der Priester lässt es einberufen. In 5 Tagen sollen wir an Ort und Stelle sein.« Es herrschte ein betretenes Schweigen. Dann aber brach es empört aus mir heraus. Aber Vater, wir gehören Jesus Christus. Wir können nicht an einem heidnischen Opfer teilnehmen, in einem Hain, der einem falschen Götzen geweiht ist. Genau hier liegt unser Dilemma, mein Sohn. Als Alamannen müssen wir dem Aufruf Folge leisten. Als Christen dürfen wir es nicht. Arnulf blickte uns betrübt an. Es gibt eine Lösung für dieses Problem, meinte ich zuversichtlich und fragte, sag, wie lange brauchen wir zu dem Ort, an dem das Ting stattfindet? Einen ganzen Tagesritt nach Norden, Faustus, beantwortete Onkel Armin prompt meine Frage. Gut, dann haben wir ja noch etwas Zeit. Betet für die Lösung. Ich ziehe mich 2 Tage in meine Studierstube zurück, faste, bete und lasse mich vom Heiligen Geist in den Schriften führen. Seid guten Mutes. Jesus hat für jedes Problem die Lösung. Mit diesen Worten drehte ich mich um und schloss mich für 2 Tage in mein kleines Arbeitshäuschen ein. Am Morgen des 3. Tages ging ich zur Frühstückszeit ins Langhaus zurück. Vergnügt umarmte ich meine Mutter Hildegund, Adelberger meine Tante und Dulcia meine Schwester, bevor ich mich zum Essen hinsetzte. Alle Augen waren gespannt auf mich gerichtet. Baldwin, der es mal wieder nicht abwarten konnte, knuffte mich in die Seite und fragte ungeduldig, »Na Faustus, wie heißt die Lösung? Erzähl endlich und lass dir nicht jeden Wurm aus der Nase ziehen!« Ich musste lachen. Genüsslich schob ich mir einen vollen Löffel mit leckerem Gerstenbrei in den Mund, bevor ich antwortete. »Also, meine Lieben, wir gehen zu dem Ting, aber...« Wir werden den Heidenhain auf dem Hügel nicht betreten, sondern in der Nähe unser Lager aufschlagen. Als euer Hirte treffe ich mich mit dem Priester zwischen der Tingstätte und unserem Aufenthaltsort. Da werde ich ihm einiges zu sagen haben, darauf könnt ihr euch verlassen. Habt keine Angst, Jesus ist Sieger. Arnulf legte mir seine große, starke Hand auf die Schulter. Als mein Sohn musst du mir gehorchen und folgen. Als mein Hirte gehorche und folge ich dir, Faustus. Wir sind in Gottes Hand. Amen, so ist es, gab ich lächelnd zurück. Die beiden nächsten Tage waren wir damit beschäftigt, all die Dinge zu richten und zusammenzupacken, die wir für die Anreise, die 3 Tage Tingtreffen und die Rückreise brauchten. Außerdem wählte Arnulf noch die Hälfte der Männer unseres Clans aus, die uns begleiten sollten. In den frühen Morgenstunden des 5. Tages brachen wir auf. Dulcia küsste Baldwin und mich zum Abschied. Dann stemmte sie ihre Hände in die Hüften und meinte energisch, dass ihr mir ja alles haarklein erzählt, wenn ihr zurückkommt. Wir grinsten und umarmten sie liebevoll. Hab keine Angst, kleine Schwester. Wir kommen alle heil zurück. Jesus geht mit uns. Erinnere dich, was in der 2. Chronik steht. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Dulcia hatte ihren Kopf auf meine Brust gelegt. Sie seufzte tief. Dann blickte sie mich an und sagte tapfer. Du hast recht, großer Bruder. Die anderen Frauen und ich werden nicht aufhören, für dich und euch alle zu beten, bis ihr wieder zurück seid. Wunderbar, mein Liebling. Mit diesen Worten drehte Baldwin seine Frau in seine Richtung und küsste sie zärtlich. Dann stiegen wir auf die Pferde und ritten los. Die Sonne ging langsam auf und vertrieb den Morgennebel und die Kälte. Arnulf, Armin, Berengar, Baldwin und ich lachten viel. Lautstark schmetterten wir Psalmen, in die die übrigen Männer einstimmten. Unser Weg führte über Hügel, durch Täler und dunkle Wälder. Wir überquerten kleine Flüsse, Bachläufe und sonnendurchflutete Wiesen. Die Vögel zwitscherten fröhlich in den Bäumen. Eichhörnchen kletterten in Windeseile die Stämme hinauf. Bussarde schrien vom blauen Himmel, um sich dann auf ihre Beute herniederzustürzen. Immer tiefer ritten wir ins wilde, freie Germanien hinein. Am späteren Nachmittag kamen wir in das Tal, in dem die Tingstätte lag. Von uns aus gesehen befand sie sich rechter Hand auf einer kleinen Erderhebung. Weidengeflecht umzäunte den Platz, in dessen Zentrum eine große, uralte Eiche stand. 3 erwachsene Männer hätten sie nicht umfassen können, so dick und mächtig war ihr Stamm. In der rissigen Borke wuchs viel Moos und gab ihr ein uriges Aussehen wie aus einer anderen Welt. Um drei Seiten der Tingstätte befanden sich die Lagerplätze der verschiedenen Alamannenclans. Die Eingangsseite blieb frei. Wir ritten vorbei und schlugen unser Lager auf einem kleinen Hügel links des Tingplatzes auf. Es dauerte nicht lange, da kam auch schon der Priester mit seinem Gefolge zu uns. Vorwurfsvoll fragte er: Arnulf, warum kommt ihr so spät? Das Opfer ist bereits dargebracht und der Tingfriede ausgerufen. Warum lagert ihr abseits von uns? An seiner Statt antwortete ich: Weil wir an euren heidnischen Opferhandlungen nicht teilnehmen werden. Ich bin Faustus, der Hirte und geistliche Führer von Arnulfs Clan. Wir haben mit euren Götzen nichts mehr zu schaffen. Wir gehören Jesus Christus, dem Sohn des allmächtigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Priester, eure Götter gibt es nicht. Meine Männer standen geschlossen hinter mir, die Arme vor der Brust verschränkt. Arnulf hatte seine Hand auf meine Schulter gelegt. Einen Moment lang blickte der Priester entgeistert von mir zu Arnulf, dann fragte er empört: Arnulf, ist das wahr? Ruhig und gelassen antwortete mein Vater: Ja, so ist es, Priester. Wir betreten diese Tingstätte nie mehr. Was es zu verhandeln gibt, bereden wir zwischen den Lagern. Hasserfüllt blickte der Priester mich an. Dann schrie er: Du hast unsere Götter beleidigt. Wir werden an den drei Tingtagen das Los über dich werfen. Ha! Unsere Götter werden dich zum Tod verurteilen, Römer! Das letzte Wort spuckte er mir förmlich ins Gesicht. Tief durchatmend richtete er sich an Arnulf und fuhr beschwichtigend fort: Dann wird Arnulf wieder Vernunft annehmen und alles ist wieder beim Alten, so wie es immer war. Mein Vater trat einen Schritt auf den Priester zu. Faustus ist kein Römer mehr, sondern ein Alamanne. Er ist mein dritter Sohn und steht in der Rangordnung neben Baldwin. Hildegund und ich haben Faustus adoptiert. Dass das mal ganz klar ist. Überlege dir gut, was du zu meinem Sohn sagst, knurrte er jetzt drohend. Wenn du ihn beleidigst, beleidigst du mich. Hast du das verstanden, Priester? Unsere Alamannen schlugen jetzt heftig mit ihren Schwertern auf ihre Schilde, um die Worte ihres Clanchefs zu unterstreichen und ihnen damit einen noch stärkeren Ausdruck zu verleihen. Der Priester zuckte sichtlich zusammen, doch schnell hatte er seine Fassung wiedererlangt. Stolz und siegesbewusst, meinte er, mein Sohn Notkehr, der Schwertschwinger, wird an jedem dieser drei Tingtage gegen dich kämpfen, Faustus, Arnulfs Sohn. Er ist der rächende Arm unserer Götter, er wird dich zur Strecke bringen. Dann sehen wir ja, welche Götter die richtigen sind. Ha! Ihr beginnt den Wettkampf mit Bogenschießen. Am zweiten Tag werdet ihr Speere werfen und am dritten Tag mit dem Schwert gegeneinander kämpfen. Der Priester lachte höhnisch und siegessicher. So wirf nun dein Los über mich, Priester. Mein Jesus beschützt mich. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Morgen nach Sonnenaufgang beginnen wir mit dem Wettkampf. Mit diesen Worten drehte ich mich abrupt um und schritt hoch erhobenen Hauptes langsam durch die Reihen unserer Männer zu meinem Platz am Feuer, wo ich mich niederließ. Der Priester und sein Gefolge gingen ebenfalls in ihr Lager zurück, aber unter lautem Gezeter. Kein Alamanne wagte es, zu unserer Gruppe hinüberzukommen, auch unsere Freunde aus den anderen Clans nicht. Baldwin, Berenga, Armin und Arnulf setzten sich zu mir an das wärmende Feuer. Die Nacht war hereingebrochen und mit ihr die Kälte. Wir aßen eine Weile schweigend den Getreidebrei mit Wildschwein darin. Plötzlich kam Bewegung in die Gruppe. Zwei unserer Männer schleppten einen jungen Mann vor uns, der über die ruppige Behandlung protestierte. Als ich sein Gesicht im Schein des Feuers erkannte, sprang ich auf und umarmte ihn stürmisch. »Raimund, du, mein Freund, schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Komm, setze dich zu und uns iss.« Jetzt erkannte auch meine Familie Raimund, Brandulfs Sohn, der Dulcia und mich auf unserer Flucht vor den Römern zu Arnulfs Dorf begleitet hatte. Freudig begrüßten sie ihn. Mein Vater entschuldigte sich für die unsanfte Behandlung durch seine Wächter. Raimund winkte ab. Grinsend meinte er: Kaum taucht unser Faustus irgendwo auf, schon geht es rund. Der Priester ist stinksauer und wiegelt die anderen gegen euch auf. Er will dich tot sehen, Faustus, erschlagen durch seinen Sohn Notkehr. Das wäre die größte Genugtuung für ihn. Raimund legte mir die Hand auf den Arm, bevor er fortfuhr. Ich hoffe inständig, dass dein Jesus stärker ist als unsere Götter. Ich griff mit meiner Hand die seine, blickte ihm direkt in die Augen und sprach: Mein Freund, du wirst die nächsten 3 Tage Wunder erleben. Unser Jesus ist Sieger. Vertraue, mache dir keine Sorgen. Mich zu meiner Familie umdrehend sagte ich: Kommt, lasst uns Lob singen, Papa Gott und Jesus preisen von ganzem Herzen. Ich stimmte Psalm 23 an, der Herr ist mein Hirte, und alle unsere Männer sangen mit, laut und voller Inbrunst. Ein Psalm reihte sich an den anderen. Dann feierten wir das Abendmahl miteinander. Raimund beobachtete uns staunend, sagte aber kein Wort. Arnulf stellte noch weitere Wachen ab, während wir übrigen uns schlafen legten. Am nächsten Morgen gingen wir nach dem Frühstück und unserem Morgengebet den Hügel hinunter, wo der Priester und seine Begleiter bereits auf uns warteten. Griesgrämig verkündete er uns, dass er das erste Mal die Runenstäbe über mein Schicksal geworfen hatte, aber seine Götter mich nicht wollten. Ich lachte laut auf und dankte meinem Jesus für seinen Schutz. Dann trat Notkehr zu mir. Wir gingen nebeneinander zu der Linie, von der aus wir auf das Ziel in der Ferne schießen sollten. Es handelte sich dabei um einen Holzpfahl mit einem schwarzen Kreis im Zentrum, der mit Kohle aufgemalt worden war. Kein Lüftchen regte sich. Notkehr schoss zuerst und traf direkt in die Mitte. Der Pfeil wurde herausgezogen. Dann kam ich an die Reihe und traf ebenfalls genau ins Zentrum. Beim zweiten Schuss war es genauso. Beide trafen wir präzise. Plötzlich kam ein heftiger Wind auf. Notkehr schoss, aber sein Pfeil wurde von einer Böe weggetragen und blieb im Boden stecken. Ein Raunen ging durch die Reihen der Alamannen, die gespannt jede unserer Bewegungen beobachteten. Jetzt fokussierte ich mich zum dritten Mal auf das Ziel. Trotz des Windes, der noch stärker blies als vorher, traf mein Pfeil exakt ins Schwarze. Meine Männer johlten, schlugen mit ihren Schwertern begeistert auf die Schilde und schrien: Jesus ist Sieger! Jesus ist Sieger! So plötzlich der Wind aufgekommen war, so plötzlich verebbte er auch wieder. Arnulf, Baldwin, Berengar, Armin und Raimund stürmten zu mir und umarmten mich lachend. Sie hoben mich hoch, sodass alle Alamannen mich sehen konnten. Dann rief mein Vater dem Priester zu: Wer ist nun der Sieger des ersten Tages? Zähne knirschend knurrte der: Faustus ist der Sieger für heute. Einem plötzlichen Impuls folgend, legte ich einen weiteren Pfeil auf die Sehne, drehte mich nach links zur Tingstätte hin und schoss ihn ab. Die Alamannen blickten nervös dem Geschoss hinterher. Als es mitten in der alten Eiche stecken blieb, schrie ich aus vollem Halse: Baum, der du den Heiden heilig bist! Deine Wurzeln sollen verdorren, deine Blätter fallen, deine Äste brechen, damit alle sehen, dass die Heidengötter machtlos sind. Denn es gibt sie nicht. Ich preise dich, mein Jesus, dass du mir den Sieg schenkst, damit alle begreifen, dass du der Herr bist. Halleluja! Die Alamannen lachten, feigsten und machten sich über mich lustig. Mit einem Pfeil willst du diesem alten heiligen Baum etwas anhaben? Der kratzt ja mal gerade ein wenig an der dicken Borke. Du musst nicht ganz bei Trost sein, Faustus. Dein Gott hat keine Macht hier. Ich drehte mich einfach um. Wortlos ging ich mit meinen Männern zu unserem Lager zurück. Dort feierten wir den Sieg, den uns Jesus in seiner großen Gnade geschenkt hatte. Am nächsten Tag trafen wir uns wieder in der Ebene zwischen den Lagern. Der Priester verkündete fassungslos, dass das Los, welches er über mich geworfen hatte, anzeigte, dass seine Götter mich auch dieses Mal nicht wollten. »Jesus ist Sieger! Jesus ist Sieger!« brüllten meine Alamannen darauf, und ich dankte meinem Herrn für seinen Schutz. Notkehr funkelte mich zornig an, sagte aber nichts. Wir stellten uns wieder in der Linie auf. Diesmal durfte ich den ersten Speer werfen. Der traf mitten ins Zentrum des Holzpfahles. Auch Notkehrs Speer blieb in der Mitte stecken. So war es auch beim zweiten Wurf. Ich spürte, dass mein Kontrahent immer wütender wurde. Als ich den dritten Speer losschleuderte, schlug der Sohn des Priesters mir blitzschnell mit dem Ende seines Speeres gegen mein rechtes Knie, sodass ich mitten im Wurf einknickte. Ein bestürztes Raunen ging durch die Reihen meiner Männer. Doch allem zum Trotz flog mein Speer direkt in die Zielmitte. Notkehr blickte entsetzt auf mein Ergebnis. Schäumend vor Wut warf er seinen letzten Speer, der am Rand der Mitte stecken blieb. »Jesus ist Sieger! Jesus ist Sieger!« johlte meine Familie und Freunde, wobei sie einen ohrenbetäubenden Lärm mit ihren Schilden machten, die sie auf die Schilde donnerten. Arnulf ging grinsend auf den Priester zu und fragte laut: »Nun, wer hat heute gewonnen?« Notkehrs Vater hatte einen feuerroten Kopf bekommen. Nur mit Mühe presste er die Worte heraus, die auszusprechen ihm sichtlich schwerfiel. »Faustus hat gewonnen.« Dann blickte er mich mit hasserfüllten Augen an und zischte zwischen den zusammengebissenen Lippen hervor. »Morgen wird dich, mein Sohn, der Schwertschwinger, töten. Er wird dich!« Weiter kam er nicht. Der Schrei der Menge ließ ihn verstummen. »Schaut, die heilige Eiche! Seht doch, sie verliert ihre Blätter!« Wir drehten uns alle in Richtung der Thingstätte. Tatsächlich, die Hälfte der Blätter dieses mächtigen Baumes war bereits braun geworden. Wie Schneeflocken rieselten sie herunter, obwohl es windstill war. Dem Priester, wie auch seinen Begleitern, blieb vor Entsetzen der Mund offen stehen. Ich legte ihm die Hand auf die Schulter und meinte: »Ich habe es dir doch gesagt, Jesus ist Sieger.« Dann zogen meine Alamannen und ich uns wieder in unser Lager zurück. Bis in die Nacht hinein redeten wir über die Ereignisse des Tages und beteten für einen guten Ausgang des Morgigen. Raimund blickte mich besorgt an. »Faustus, hast du nach unseren ersten Schwertkampfübungen weiter an deinen Techniken gearbeitet? Ich hoffe das sehr. Wenn du das nämlich nicht getan hast, wird Notkehr dich morgen töten. Er ist der beste Schwertkämpfer, den ich kenne. Viele Gegner wurden von ihm schon im Zweikampf besiegt. Ich habe es selbst gesehen.« Er legte seine Hand auf meinen Unterarm. Mit trauriger Stimme fuhr er leise fort: Ich will dich morgen nicht sterben sehen, mein Freund.« Ich wuschelte ihm durch die Haare, gab ihm einen sanften Klaps auf die Wange und hechtete dann auf ihn drauf. Er kippte um, wobei er wie ein Maikäfer auf dem Rücken lag. Ich jedoch setzte mich blitzschnell auf ihn drauf und grinste breit über sein verdutztes Gesicht. Meine Männer brachen in lautes Gelächter aus. Vergnügt schlugen sie sich auf die Schenkel. »Siehst du, Raimund, so werde ich es morgen mit Notkehr machen. Habe keine Angst, ich bin in der Hand meines Gottes, er kämpft für mich. Seine Gnade und Barmherzigkeit, seine Liebe und Treue übersteigt alles, was du dir vorstellen kannst.« Nachdem ich von Raimund heruntergestiegen war, rabbelte er sich auf und schüttelte stirnrunzelnd den Kopf über mich. »Faustus, Faustus, du nimmst das alles viel zu leicht. Notkehr kämpft mit unfairen Mitteln. Du hast es heute selbst erlebt. Sei auf der Hut, mein Freund. Ihm ist nicht zu trauen. Sein Vater, der Priester, hat ihn mit seinem Hass vergiftet. Früher war Notkehr ein netter Kerl, nicht so falsch wie heute. Aber seit sein Vater ihn zum rächenden Arm der Götter hochstilisiert hat, ist mit ihm nicht mehr zu spaßen.« »Raimund, hast du gesehen, was mit der alten Eiche in der Thingstätte passiert ist? Sie geht ein. Morgen wird sie komplett abgestorben sein. Keiner von euch hätte das für möglich gehalten. Für meinen Gott aber ist nichts unmöglich. Schau, Gott hat seinen Sohn Jesus zu uns auf die Erde geschickt, um uns aus unserer Schuld zu erlösen. Jesus hat alle Sünde auf sich genommen und ist am Kreuz für uns gestorben. Man hat ihn in ein Grab gelegt, doch am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt. Dann ist er seinen Jüngern erschienen und 500 weiteren Menschen. Zuletzt fuhr er in den Himmel auf, wo er zur Rechten Gottes des Vaters sitzt, bis er wiederkommt. Habe keine Angst, fürchte dich nicht, Raimund. Aufmunternd klopfte ich ihm auf die Schulter. Mein Freund blickte mich nur mit großen Augen an. Da es schon spät war, legten wir uns zum Schlafen nieder, sangen unser Gute-Nacht-Lied und schliefen ein. Feuerrot blitzte das Schwert mit den Runen auf der Klinge. Es traf mich unterhalb des Brustbeins und drang tief in mich ein. Ich hörte höhnisches, triumphierendes Gelächter. Schweißgebadet fuhr ich mit einem Ruck aus dem Schlaf auf. Gott sei Dank! Ich befand mich immer noch an unserem Lager, nahe am Feuer. Es war nur ein böser Traum gewesen. Leise stand ich auf, warf noch ein paar Äste in die Glut. Meine Familie schlief tief und fest. Beruhigt legte ich mich wieder hin, verschränkte die Arme hinter meinem Kopf und blickte hinauf zu den Sternen. Leise betete ich, gleich wie Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. Auch zitierte ich die Worte Jesu, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Danach spürte ich Jesu Frieden in meinem Herzen und schlief ruhig wieder ein. Am Morgen nach unserem Gerstenbrei-Frühstück, Balwin hatte mir besonders viele getrocknete Früchte und Honig hineingetan, gingen wir wieder in die Ebene zwischen den beiden Lagern. Kurze Zeit später erschien der Priester mit seinem Gefolge, Notkehr und den übrigen Alamannen. Mit dem finstersten Gesichtsausdruck verkündete er knurrend, dass mich die Götter auch heute nicht gewollt hätten, als er das dritte und letzte Mal das Los über mich geworfen hatte. Ich sagte es dir bereits, Priester, deine Götter haben keine Macht über mich. Es gibt sie nicht. Mein Jesus ist Sieger. Schau, eure heilige Eiche ist abgestorben. Ein heruntergebrochener Ast hat sogar den Haselzaun demoliert. Eure Götter konnten weder sie vor dem Tod noch eure Tinkstätte vor der Zerstörung bewahren, denn sie haben keine Macht. Begreife doch, eure Götter sind von Menschenhänden gemacht. Sie existieren nicht. Es gibt nur meinen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und Jesus, seinen Sohn, den er auf die Erde geschickt hat, um uns zu retten. Jesus ist Sieger. Notkehr trat auf mich zu und brüllte wütend. Wie kannst du es wagen, unsere Götter andauernd zu beleidigen? Ich mache dich fertig, ein für allemal. Der heilige Boden wird dein Blut trinken. Dann werden unsere Götter wieder versöhnt sein. Blitzschnell duckte ich mich, um seiner Faust auszuweichen. Ruhig und bestimmt entgegnete ich, du Notkehr wirst heute hilflos und besiegt im Dreck liegen. Jesus ist Sieger. Meine Alamannen brüllten laut, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, während sie mit ihren Schwertern auf die Schilde schlugen. Dann bildeten alle Männer um Notkehr und mich einen großen Kreis. Feierlich überreichte der Priester seinem Sohn das Runenschwert und den Schild. Arnulf übergab mir ebenfalls ein Schwert. Leise flüsterte er, betrachte die Klinge, mein Sohn, Balwin hat etwas hineingeprägt. Verblüfft fuhr ich mit meinem Zeigefinger über die Buchstaben, die mein Bruder in das Eisen hineingearbeitet hatte. Jesus ist Sieger. Daneben befand sich das Fischsymbol mit dem griechischen Wort Ichthys darin, Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Tief bewegt ging ich zu Balwin und umarmte ihn stürmisch. Er flüsterte mir ins Ohr, ich habe beim Schmieden die ganze Zeit über gebetet, Faustus. Es ist das beste Schwert, das ich je gemacht habe. Der Heilige Geist hat mich genau geleitet, wie ich es herstellen sollte. Halleluja, sagte ich laut. Danke, mein Jesus, und dir, mein Balwin, für dieses Geschenk. Mein Bruder legte seine großen Hände auf meinen Kopf. Mit lauter Stimme segnete er mich. Unsere Männer brüllten ein lautes Amen zur Bekräftigung. Dann nahm ich den Schild in meine linke Hand, das Schwert in die rechte und stellte mich vor Notkehr hin. Der funkelte mich böse an. Spöttisch meinte er: Na, Römer! Dabei spuckte er vor mir aus. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Ich werde dich als Opfer für unsere beleidigten Götter in den Abgrund schicken. Sie mögen dich über das Los nicht gewollt haben, aber jetzt als besiegten Feind, als Omen für unseren Sieg über die Römer, nehmen sie dich ganz sicher an, du Schwächling. Du willst mich besiegen? Schau dich doch mal an, du kleiner Wicht. Ha, ich bin locker mal einen ganzen Kopf größer als du und habe mindestens dreimal so viele Muskeln als du, Pimpf. Wenn ich mit dir fertig bin, werden die Krähen frohlocken. Ich hielt seinen Blick stand und konterte ruhig. Ich, Faustus, komme zu dir im Namen von Jesus, dem Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, den du verhöhnt hast. Heute wird er dich in meiner Hand ausliefern und aller Welt zeigen, dass er Gott ist. Blitzschnell schwang Notkehr sein Schwert gegen mich. So plötzlich hatte ich seinen Angriff nicht erwartet. Ich konnte gerade noch ausweichen und duckte mich unter meinen Schild. Krachend traf seine Klinge den Schildbuckel. Mit einem Satz sprang ich nach hinten und stellte mich in Angriffsposition. Notkehr kam drohend auf mich zu. Schäumend vor Wut holte er zum Schlag aus. Unsere Klingen trafen sich. Dann hämmerten wir aufeinander ein. Schild traf Schild. Ein Schwerthieb folgte auf den nächsten. Die Funken stoben. Was Notkehr mir an reiner Körperstärke voraus hatte, machte ich durch meine Wendigkeit wieder wett. Ich duckte mich, drehte mich mal nach rechts und mal nach links weg. Er wurde immer wütender, wie ein Bär, den man in die Enge getrieben hatte. In der Hitze des Gefechtes schleuderte er seinen Schild gegen mich. Nur um Haaresbreite verfehlte dieser meinen Kopf. Ich spürte den starken Luftzug an meinem rechten Ohr. Hätte er mich damit getroffen, wäre ich tot zu Boden gegangen. Jetzt nahm er sein Schwert in beide Hände. Wie von Sinnen hackte Notkehr auf mich ein. Mein Schild ging dabei zu Bruch. So war ich gezwungen, mein Schwert jetzt ebenfalls mit beiden Händen zu halten, um ihm Paroli bieten zu können. Er fing an, mich mit Fußtritten zu traktieren. Ich wich ihm aus, duckte mich unter den Schlägen hinweg, drehte mich blitzschnell zur Seite, um ihn in die Leere laufen zu lassen. Auch musste ich den einen oder anderen Hechtsprung mit meinem Schwert in der Hand machen, um aus seiner Reichweite zu kommen. Beide keuchten wir schwer unter den Hieben, die wir uns versetzten. Der Schweiß rann uns über den Körper. Es waren kleine Wasserrinnsale, die das Erdreich unter unseren Füßen tränkten. Da traf mich sein Fuß urplötzlich an dem Knie, das er mir beim Speerwurf bereits verletzt hatte. Mit einem lauten Aufschrei ging ich zu Boden. Höhnisches Gelächter ertönte. Auf einmal war es, als ob die Zeit im Schneckentempo verlief. Ich rollte mich auf den Rücken. Um mich zu schützen, hob ich mein Schwert horizontal nach oben. Drohend stand Notkehr neben mir. Mit wutverzerrtem Gesicht holte er zum Schlag gegen mich aus. Seine Klinge traf vertikal auf die meine. Funken sprühten. Ich fühlte die Wucht seines Hiebes in meinem ganzen Körper. Dann geschah das Unfassliche. Flocken ins Gesicht. Faustus, schrie Baldwin mir zu, wir müssen ganz schnell da hinüber in den Tannenwald reiten und uns dort ein Lager bauen. Wir haben keine Ahnung, wie lange es noch bis zur nächsten Straßenstation ist. Der Sturm nimmt immer mehr an Gewalt zu. Du hast recht, Bruder, auf zu den Tannen, brüllte ich zurück. Wir stiegen von den Pferden, nahmen sie am Zügel und liefen in den dunklen Tannenwald, der sich rechts der Straße befand. Die dicht stehenden Nadelbäume hielten den Schnee weitgehend ab. Wir banden unsere Tiere nebeneinander an einer Tanne fest und gaben ihnen Hafer und Karotten zu fressen. Dann schlugen wir mit unseren kleinen Äxten 6 armgelenksdicke Äste, spitzten sie an einem Ende an, rammten sie in den Boden und banden die Hölzer am oberen Ende mit einem Lederriemen zusammen. Über das so entstandene Gestell warfen wir 3 Felldecken, die sich überlappten, und so befestigten wir sie aneinander. Dann fixierten wir noch sie am Boden, indem wir angespitzte Holzstücke durch das Leder in den Waldboden hämmerten. Die Behausung war fertig. Als nächstes hackten wir Tannenreisig von den Bäumen und legten es zur Polsterung und Isolierung gegen die Kälte von unten im Inneren auf den Boden. Schnell warf Baldwin unsere Habseligkeiten hinein, bevor wir beide ebenfalls in unseren Unterschlupf hineinkrochen und den Einstieg verschlossen. Als erstes machte Baldwin in unserem Metalltopf ein kleines Feuer, nur um damit das Öllämpchen zu entzünden, das wir zwischen uns platzierten. Die kleine Flamme erhellte die Dunkelheit unserer Behausung. In ihrem Schein verzehrten wir genüsslich den Proviant von Marcellus. Der Wind heulte laut um die Bäume. Wild rüttelten die Böen an unserer Unterkunft. Doch sie hielt stand. Mein Bruder biss freudig in eine Räucherwurst und meinte kaunt: Mann, bin ich froh, dass Onkel Armin uns vor Jahren gezeigt hat, wie man sich vor solchen Wettereinbrüchen schützen kann. Jetzt kicherte er vergnüglich: Faustus, erinnerst du dich noch an die Nacht im Wald in unserem ersten selbstgebauten Unterschlupf? Na und ob, lachte ich zurück. Irgendwann im Laufe der Nacht fuhren wir beide vom Schlaf auf. Etwas schlich außen um uns herum und hustete vor sich hin. Es klang wie ein alter Mann. Vor lauter Angst griffen wir unsere Messer, um uns im Ernstfall verteidigen zu können. Baldwin lachte jetzt so schallend, dass ihm die Tränen die Wangen herunterliefen und er nur glucksend fortfahren konnte. Wir hatten beide ganz schön die Hosen voll, nicht wahr? Nur unter stärkster Anstrengung presste er die Worte hervor. So krümmte er sich vor Vergnügen. Und dann spähten wir am unteren Rand der Felle hindurch. Nur um zu sehen, dass ein großer Igel uns in Angst und Schrecken versetzt hatte. Ja, die beiden berühmten Abenteurer fürchteten sich vor einem kleinen Tier. Mann, war uns das peinlich, fiel ich prustend ein. Mittlerweile krümmte auch ich mich vor Lachen. Nachdem wir uns wieder beruhigt hatten, meinte Baldwin: Mach du jetzt die Augen zu, Faustus, und schlaf ein wenig. Ich übernehme die erste Wache. Ich nickte dankbar, zog meinen wollenen Kapuzenumhang eng um mich, roch den Tannenduft, der vom Reisig in meine Nase strömte, und schlief sofort ein. Irgendwann im Laufe der Nacht wechselten wir. Der Sturm hatte inzwischen aufgehört. Es war plötzlich so still um uns herum. Ich füllte etwas Öl in die kleine Lampe und beobachtete die Flamme, die die Dunkelheit erhellte. Der Satz aus dem Johannesevangelium kam mir in den Sinn. Und das Licht, Jesus, leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und Jesu Worte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich lächelte und flüsterte leise: Danke, mein Jesus, dass du das Licht bist, das in meinem Herzen scheint. In diesem Moment drehte sich mein Bruder zu mir um und öffnete die Augen. Gähnend fragte er: Alles klar, Faustus? Alles klar, mein Freund. Ich blickte unter den Felldecken hindurch nach draußen. Es wurde langsam hell. Der Tag erwachte. Wir sollten demnächst aufbrechen, Baldwin. Der Sturm ist vorbei. Lass uns die Reise fortsetzen. So packten wir unsere 7 Sachen zusammen, verstauten sie auf den Pferden und führten diese aus dem Wald zurück zur Römerstraße. Zu unserer großen Freude war diese, trotz des Schnees, der über Nacht gefallen war, immer noch gut zu erkennen. Die ganze Landschaft hatte sich über Nacht in ein weißes Winterwunderland verwandelt. Schnee, soweit das Auge reichte. An manchen Stellen stapften wir durch tiefe Verwehungen, die uns bis zu den Knien reichten, aber auf der Straße selbst lag die Flockendecke nur etwa knöcheltief. Dankbar saßen wir auf den Pferderücken und trabten vorsichtig voran. Am späteren Nachmittag erreichten wir die Straßenstation, in der wir den Rest des Tages in der Badeanlage im warmen Wasser zubrachten und so die letzte Kälte aus unseren Knochen trieben. Die nächsten Tage verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Wir ritten an Augusta Trevarorum Trier und Divodurum Mediomatricorum Metz vorbei. Den Schnee ließen wir hinter uns. Lugdunum, Lyon, war unser nächstes Etappenziel. Baldwin und ich befanden uns etwa einen Tagesritt von der Stadt entfernt. Am Morgen gingen wir in den Gastraum der Straßenstation. Wir setzten uns in eine der Nischen. Diese war zur nächsten durch ein dichtes, aus Ästen geflochtenes Wandteil abgetrennt. So konnten wir etwas abgeschirmt von den übrigen Gästen sitzen, die sich hier bereits das Frühstück schmecken ließen. Genüsslich aßen auch wir den warmen Gerstenbrei mit Nüssen und Honig, als zwei Männer in der benachbarten Nische Platz nahmen. Die beiden sprachen Latein, aber mit einem sehr fremdländischen Akzent. Dadurch neugierig geworden, spähte ich durch das Flechtwerk, das uns von ihnen trennte, zu ihnen hinüber. Das Erste, was mir auffiel, war, dass der Mann, der mir den Rücken zukehrte, stark nach Ziege roch. Der andere, dessen Gesicht ich sehen konnte, hatte eine große Narbe auf seiner rechten Wange. Er wirkte brutal und blickte finster vor sich hin. Mir stellten sich die Nackenhaare. Baldwin wollte etwas sagen, doch ich signalisierte ihm blitzschnell zu schweigen. Da fing der Narbige auch schon an, leise zu reden. »Hast du gerade eben die Familie gesehen, die auf ihrem Ochsenkarren durch das Tor auf der Straße Richtung Lugdunum gefahren ist?« Er grinste. Dabei verzog sich sein Gesicht zu einer bösen Fratze. Der Angesprochene brummte, »Ja!« »Die wären doch eine leichte Beute für uns. Vater, Mutter, vier Kinder und kein Hund?« »Na, was meinst du?« Der andere zischte leise zurück. »Denen lauern wir an der üblichen Stelle auf, zwischen den beiden Hügeln, sodass sie nicht nach rechts oder links ausbrechen können. Dann haben wir sie im Sack.« Er lachte höhnisch auf. »Mann, sei nicht so laut!« Der Narbige blickte sich nervös um und zischte. »Wir dürfen nicht auffallen. Lass uns in Ruhe fertig essen. Mit unseren Pferden sind wir viel schneller als unsere Beute, sodass wir in Kürze bei den Hügeln auf sie warten können.« Er rieb sich siegessicher die Hände in freudiger Erwartung auf die kommenden Ereignisse. Danach schwiegen die beiden Halunken. Ich war geschockt. Schnell schaufelte ich die Reste des Breis in mich hinein. Baldwin blickte mich verwundert an, tat es mir aber gleich. Dann standen wir leise auf und verließen den Gastraum. Außer Hörweite erzählte ich meinem Bruder von dem belauschten Gespräch. Seine Augen verengten sich zu Schlitzen. Entsetzt und besorgt antwortete er, während er mich gleichzeitig am Arm packte. »Faustus, wir müssen dieser Familie unbedingt beistehen, sonst sind sie verloren. Die armen Kinder!« »Ich sehe das genauso, mein Großer. Am besten lassen wir die beiden Gauner nicht aus den Augen und folgen ihnen, indem wir parallel zur Straße im Wald reiten. Auf diese Weise können wir dann eingreifen und sie in flagranti erwischen.« »Gut, ich bezahle den Wirt und gehe dann in den Stall, um die Pferde reisefertig zu machen. Du beobachtest von unserem Zimmerfenster aus das Tor zur Straße.« Mit diesen Worten verteilte Baldwin unsere Aufgaben. Ich setzte mich ans Fenster und starrte auf den Hof und das Eingangsportal. Angespannt beobachtete ich das Treiben. Einige Händler verließen auf ihren Ochsenkarren die Straßenstation, andere kamen, um hier zu rasten. Von zwei Reitern in dunklen Kapuzenumhängen fehlte jede Spur. Langsam kroch Nervosität in mir hoch. Wo blieben die beiden nur? Warum waren sie noch nicht fortgeritten? Auf einmal machte sich ein beängstigender Gedanke in meinem Gehirn breit. Was wäre, wenn es hier zwei Eingänge gäbe, einen Haupt- und einen Seiteneingang? Mir wurde übel. Schnell verließ ich meinen Beobachtungsposten und rannte die Treppe hinunter. Als ich um die Ecke bog, traf ich eines der Mädchen, die im Gastraum die Essen auftrugen. Ich sprach sie an. »Sag, gibt es in dieser Station zwei Eingangstore?« Sie blickte mich etwas verwundert an, bevor sie antwortete. »Ja, eines zur Straße hin und das andere, kleinere, führt nach hinten um die Gebäude herum und biegt dann etwas weiter vorne auf die Hauptstraße ab.« Ihr ein Danke nachrufend, stürmte ich zu den Stellen, wo Baldwin mich schon ungeduldig erwartete. Schnell sprang ich auf mein Pferd, während ich ihm zurief: »Es gibt ein zweites Tor, das müssen Sie passiert haben. Los, nichts wie weg her, hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Jesus, bitte lass uns rechtzeitig bei der Familie sein.« Zügig ritten wir über den Hof und galoppierten dann Richtung Lugdunum. Solange die Straße gerade verlief und wir sehen konnten, wer sich auf ihr befand, ließen wir die Tiere laufen. Doch nach einer Weile machte sie eine Linkskurve. Wir verlangsamten das Tempo und ritten links im Wald parallel zur Straße. Man wusste ja nie, was einem in einer Biegung so alles erwartet. Nachdem wir die Kurve hinter uns gelassen hatten, erblickten wir in der Ferne zwei Hügel, die die Straße säumten. Das war also der Ort, von dem die beiden Gauner gesprochen hatten. Zügig ritten wir über den Waldboden, der die Geräusche der Pferdehufe verschluckte. Auf dem kleineren linken Hügel angekommen, spähten wir auf die Straße. Die beiden Männer hatten das Ochsenfuhrwerk bereits gestoppt. Mit ihren Pfeilen hielten sie die Familie in Schach. Baldwin und ich banden die Pferde an eine Eiche, nahmen unsere Bögen. Leise und mit klopfenden Herzen schlichen wir den Hügel hinunter.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Stefanie Lutz auf gefahrvollen Wegen durchs Römische Reich. Und da wir Publikum haben, darf ich doch noch mal um ein bisschen Applaus bitten. Und in der Musikpause vorhin hat sich schon rausgestellt, dass es Fragen gibt. Und da darf ich einfach mal hier ans grüne Mikrofon bitten.
Hallo Frau Lutz. Erst einmal muss ich sagen, ich habe schon Ihr erstes Buch gelesen mit meiner Familie zusammen. Und wir haben uns dann auch ganz arg gefreut, dass es jetzt ein zweites Buch gibt. Wobei das, wie Sie auch schon gesagt haben, völlig unabhängig voneinander ist. Ich habe eine Frage zu dem Kapitel Das Ting. Als ich das Kapitel las, kam mir die Bibelgeschichte David gegen Goliath in den Sinn. War das Ihre Absicht, auf die biblische Geschichte David gegen Goliath hinzuweisen?
Es freut mich, dass Ihrer Familie und Ihnen meine Bücher gefallen haben. Ja, es war ein bewusstes Aufgreifen dieses Themas, dass dieser kleine David diesem großen Goliath gegenübersteht, wie eben jetzt Faustus dem Notkehr, und wie der kleine David eben Faustus mit der Sicherheit, Gott auf seiner Seite zu haben, sich dieser großen Gefahr stellt und eben auch gewinnt, weil Gott für ihn kämpft.
Ja. Vielen Dank. Und dann hätte ich noch eine Frage. Wie sind Sie denn drauf gekommen auf das Verfluchen der Eiche?
Also mir fiel ein, dass der Bonifatius damals die Donaueiche gefällt hat, um den germanischen Heiden zu zeigen, guckt mal, eure Götter haben keine Macht über den Christengott. Der Christengott ist stärker. Das war die eine Geschichte, deswegen die Eiche. Und das andere war die Geschichte aus dem Markus-Evangelium, aus dem Kapitel 11, wo Jesus den Feigenbaum verflucht hat, weil er keine Früchte gebracht hat. Das war also die Verfluchung dieser Eiche, war so eine Kombination aus dieser Bibelgeschichte von Jesus mit der Fällung der Donaueiche durch Bonifatius.
Super, vielen Dank.
Ich danke Dankeschön. Ihnen.
Diese Lesebühne von Stefanie Lutz auf gefahrvollen Wegen durchs Römische Reich geht schon zu Ende. Ich darf noch Hinweis geben auf die nächste Lesebühne. Im September fällt sie aus, dank dem Stadtfest. Da wird Radio Fips live vom Stadtfest in Göppingen berichten. Die nächste Lesebühne findet erst am 13. Oktober, wieder ein Sonntag, von 16 bis 17 Uhr statt. Dr. Dieter Heidmann, eine Seele für Europa. Plädoyer für eine europäische Leidenschaft. Ich darf ein paar Worte zum Buch verlieren. Dieses Buch ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa. Es richtet sich insbesondere an die Generation, die ein vereintes Europa immer nur als eine Selbstverständlichkeit erlebt hat. So ist es leider nicht. Die Zukunft Europas wird durch Nationalisten und Populisten, ähnlich wie die Vergangenheit, aber auch durch die Egoismen der Mitgliedstaaten bedroht. Die Zukunft Europas werden wir nur gewinnen, wenn es gelingt, in die europäische Politik eine neue Flamme der Begeisterung, eine neue Leidenschaft einzubringen. Wir müssen Europa eine Seele geben. Der Autor, Dr. Dieter Heidmann, ist ein evangelischer Pfarrer und Politikwissenschaftler. Der begeisterte Europäer hat als Vertreter der evangelischen Kirchen in Europa gegenüber der EU in Brüssel gearbeitet. Er ist Gründer und Vorstand verschiedener europäischer Netzwerke, die sich für die Einigung Europas einsetzen. Dr. Dieter Heidmann publiziert regelmäßig zu Europa und hat mehrere wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Europa herausgegeben. Er war nebenbei gesagt auch viele Jahre in Bad Boll in der Akademie tätig. Mein Name ist Rüdiger Wolf. Ich habe Sie hier durch die Sendung geführt. Und zum Abschluss hören wir von der Gruppe God's Favor aus der CD Of Some Grace noch den Titel Praise the Lord, lobet den Herrn.